Schönen guten Morgen und danke schon mal für die musikalische Begleitung. Nette Überraschung heute. Wir schauen uns heute einen Text an aus Matthäus 5, 14, 16. Matthäus 5, da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Diese bekannte Sätze, sie stammen von Jesus aus der Bergpredigt. Und das Licht hat ja eine wichtige Bedeutung. Also Pflanzen brauchen Licht zum Wachsen. Jeder Mensch braucht Licht, dass er sich orientieren kann. Und parallel zu dem Text schauen wir uns noch das Buch Rut an. Das ist über 1000 Jahre zuvor, bevor Jesus diese Sätze gesagt hat. In der Zeit, als die Richter regieren in Israel, da lebt ein Mann mit Name Elimelech mit seiner Familie. Für ihn sieht es ziemlich düster aus. Er lebt in Bethlehem, im Stammesgebiet von Juda, ganz in der Nähe von Jerusalem. Und Bethlehem bedeutet so viel wie Brothaus, passt irgendwie aber an der Stelle gar nicht, denn es war Hungersnot. Und für den Elimelech muss das schon ein schwerwiegendes existenzielles Problem gewesen sein, denn er beschließt, seine Heimat zu verlassen. Er macht sich auf den Weg zum heidnischen Volk, den Moabiter. Er gibt sein Haus auf, sein Landbesitz, die Sicherheit der Verwandtschaft und er geht in das andere Land. In ein Land, das sehr problembehaftetes Verhältnis eigentlich gehabt hat mit den Israeliten. Schon die Entstehung der Moabiter entspricht nicht dem Wille Gottes, denn Lot und seine älteste Tochter zeugen den Sohn Moab. Und Jahrhunderte später möchte der moabitische König Balak die Israeliten vernichtend schlagen, oder er möchte sie zumindest vertreiben, dieses Nomadenvolk, das da drauf und dran ist, sich in Kanaan niederzulassen. Vor den kriegerischen Auseinandersetzungen hat Balak, der König, eine Idee. Er ruft Bileam, den Weissager, denn der soll Israel verfluchen. Der Bileam, der macht es aber nicht. Er kann es nicht tun, weil er sich dem Willen Gottes beugen muss. Und so wird der heidnische Plan von dem König ins Gegenteil verkehrt. Bileam verflucht Israel nicht, sondern er muss Gottes Volk segnen. Im Allgemeinen hatte die Israeliter ein gespanntes Verhältnis zu den Moabitern. In der Richterzeit werden sie 18 Jahre unterdrückt von den Heiden. Saul kann sie mit Gottes Hilfe besiegen. Aber sie haben trotzdem immer wieder Schwierigkeiten. Die Moabiter halten Götzendienst. Ihr Götze Chamos wird in der Bibel mehrmals als Gräuel bezeichnet. Und gleich durch mehrere Propheten lässt Gott für Moab Gericht und Strafe bestätigen. Und das setzt Gott dann zum späteren Zeitpunkt auch um. Heute sind die Nachkommen der Moabiter unter den Arabern zu finden. Der Elimelech, besser gesagt seine Frau Naemi, sie lebt mehrere Jahre dort unter diese erschwerten Umstände. Bei der Naemi sind es letztendlich 10 Jahre, die sie in dem fremden Land verbringt. Sie kann dort leben, sie kann überleben. Und in der Zeitspanne heiratet ihre beiden Söhne, der Mahlon und Kilion, heidnische Frauen. Und die Name ihrer Söhne bedeutet schwächlich und verschmachten. Und das passt eigentlich auch irgendwie zu denen in ihrem Leben. Denn beide sterben früh, sie sterben kinderlos und sie hinterlassen zwei junge Witwe. Naemi hat noch mehr Leid zu tragen, denn auch ihr Mann stirbt in der Zeit. Und dann erfährt die Naemi, dass in ihrer ursprünglichen Heimat Gott zwischenzeitlich wieder Regen geschenkt hat und die Menschen haben wieder zu essen. In der Fremde ist ihr nicht viel geblieben, außer ihre beiden Schwiegertöchter. Und so beschließt die wohl über 50-jährige Frau, sich wieder auf den Weg zu machen in ihre etwa 100 Kilometer entfernte Heimatstadt. Für die Reise braucht sie mehrere Tage. Und zu Beginn sind ihre beiden Schwiegertöchter, die Orpa und die Ruth, auch mit dabei. Aber schon sehr früh bekommen die beiden die Aufforderung von Naemi zu hören. Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Und sie gibt ihnen auch noch folgenden Wunsch mit, der steht im Rut, Kapitel 1, Vers 9. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Also diese Aufforderung von der Naomi, die klingt logisch, die klingt sinnig. Denn was konnte Naemi den beiden noch bieten? Eigentlich nahezu nichts. Die beiden hätten sich im fremden Land einen Mann suchen müssen und zudem hätten sie noch eine nahe Verwandte dabei gehabt, die Naomi, die auch hätte versorgt werden mit sollen. Keine gute Perspektive. Orpa und Ruth haben ein gutes Verhältnis gehabt zu ihrer Schwiegermutter, denn als Naemi sie wegschickt, beginnen die beiden zu weinen. Und sie sagen: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber die Naemi ist sich ihrer Sache sicher und sagt in Vers 11 nochmal: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Und da erklärt die Naemi nochmal, dass das keinen Sinn macht. Da weinen die zwei noch mehr und Orpa, deren Name widerspenstig bedeutet, lässt sich aber hier an der Stelle überzeugen. Denn sie kehrt um. Orpa geht dorthin, wo sie hergekommen ist, in das heidnische Land Moab, zurück zu ihrer leiblichen Verwandtschaft, dort, wo sie aufgewachsen ist. Naemi erkennt es in Vers 15 aber richtig, denn sie hat nicht nur das getan, sondern es war auch eine Rückkehr zu den moabitischen Götzen. Als Naemi die Ruth zum dritten Mal auffordert zu gehen, da steht der Entschluss von der Ruth aber schon fest. Denn sie sagt zu ihrer Schwiegermutter, Vers 16: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn da, wo du hingehst, da will ich hingehen, und wo du bleibst, will ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das war eine klare Ansage von der Ruth. Und es war mehr wie nur eine Entscheidung, an einem bestimmten Ort zu leben. Denn es war das, worauf es ankommt. Es war eine Glaubensentscheidung für den wahren Gott. Naemi gibt es auf, Ruth ausreden zu wollen, mitzukommen. Und so machen sich die beiden auf den Weg hinab ins Jordantal. Und dann den steinigen Weg hinauf in die Berge Judas, die aus mehreren Gründen nicht einfach waren. Die ganze Stadt Bethlehem ist auf den Beinen. Naemi ist nach über 10 Jahren wieder zurückgekehrt. Und da hat sie noch jemand dabei. Wo ist ihr Mann und wer ist die junge Frau? Die Naemi, sie redet nicht lang um den heißen Brei. Sie bringt es kurz und bündig auf den Punkt in Vers 20. Nennt mich nicht Naemi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Naemi verließ vor einem Jahrzehnt ihr Land und hatte Hunger auf mehr. Sie hatte ihren Mann dabei, sie hatte ihre Söhne dabei. Für Naemi ist der Fall klar. Vers 21. Der Herr hat mich gedemütigt und der Allmächtige hat mich betrübt. Mara heißt so viel wie leer und so fühlt sie sich auch. Sie hat kein Auge für die schöne Jahreszeit im April. Die Felder stehen voller Gerste und könnten geerntet werden. Bei Ruth scheint es in dem fremden Land wenig Unsicherheit und Berührungsängste zu geben. Denn sie sagt zu ihrer Schwiegermutter in Kapitel 2, Vers 2, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Und es ist schon ganz interessant, sich an der Stelle das mal anzugucken, die Einstellung von der Naemi, der Orpa und der Ruth. Über die Orpa wissen wir wenig. Sie war eine Heidin, die einen Israelit geheiratet hat. Und zu dem Schritt hat sicher Mut gehört. Ihre Verwandtschaft hat er sicher nicht uneingeschränkt ein gutes Wort dafür gehabt. Sie selber war tolerant, bestimmt auch für einiges offen gegenüber dem jüdischen Glauben und der Kultur. Aber letztendlich war das zu wenig. Denn die Orpa lässt sich mit ein paar logisch klingende Argumente überzeugen. Wer wird in der Fremde für sie sorgen? Und warum soll sie mit einer älteren Witwe mitgehen, die doch selber nicht genau weiß, wie es weitergeht? Also, sie trifft eine Entscheidung. Wieder zurück ins Land, wo sie aufgewachsen ist. Sie macht es ähnlich wie ihr Landesvater Lot, der mit dem Abraham auf dem Berg steht. Saftige Wiesen, gutes Weideland. Egal, auch wenn die Menschen in Sodom und Gomorra böse sind. Orpa schreckt nicht davor zurück, wieder zu diesem heidnischen Götzenkult zurückzukehren, der auch vor Kinderopfern nicht Halt gemacht hat. Orpa hat das getan, was man zu ihr gesagt hat. Und weil sie das so getan hat, gibt es über Orpa eigentlich nichts mehr zu berichten, wo Gott sie in ihrem Leben gesegnet hätte. Bei der Naemi ist das etwas anders. Wir lesen nichts davon, dass Gott sie und ihren Mann beauftragt hätte, in das fremde Land zu gehen. Oder dass sie Gott um Rat gefragt hätte. Eine ähnliche Situation, als ihre beiden Söhne mit heidnischen Frauen verheiratet werden. Haben sie dabei den Wille Gottes explizit erfragt oder berücksichtigt? Sicher ist sich Naemi bei verschiedenen Dingen. Sie muss hin, wo es was zu essen gibt. Sie muss wieder zurück in ihre Heimat. Ihre Schwiegertöchter sollen in Moab bleiben. Denn dann muss Naemi keinerlei Verantwortung übernehmen. Wir lesen nichts davon, dass Naemi Gott um Hilfe angerufen hätte. Aber Naemi, sie glaubt doch an einen Gott, der zuvor ein Volk 40 Jahre in der Wüste versorgt hat. Hätte Gott nicht ohne weiteres auch drei Frauen satt bekommen? Naemi geht das Wagnis des Vertrauens nicht ein. Lieber sollen die zwei Schwiegertöchter zu den Götzen zurück. Das ist doch einfacher und sicherer. Aber ist es das? Und ist es auch besser? Naemi kommt hoffnungslos und frustriert in ihrer Heimat an. Gutes zu erzählen gibt es nichts. Denn auch da ist sich Naemi sicher, der Allmächtige hat sie gedemütigt und er hat es sehr bitter gemacht. Die eigenen Fehler zu hinterfragen und daraus zu lernen, das taucht nicht auf. Hätte aber Sinn gemacht. Denn eins ist auch sicher, noch viel sicherer, Gott macht keinen Fehler. Diese fremde Heidin, die Ruth, die scheint es zu glauben. Warum jammert sie denn nicht, dass sie in der Fremde gelandet ist? Sprechen die nicht alle andere Sprache? Muss sie jetzt auch noch Vokabeln lernen? Warum beschwert Ruth sich nicht, dass ihr Mann so früh gestorben ist? Sie wurde doch auch im Stich gelassen. Und die frustrierte Naemi war ihr wohl eher keine Hilfe, wenn es um Motivation ging oder darum, Essen zu besorgen. Was auch sicher ist, Ruth hat eine Entscheidung getroffen. Und der wichtigste Punkt dabei, sie hat sich für Gott entschieden. Auch wenn es im ersten Moment wenig materielle Sicherheit bot und es ein Weg des Glaubens und Vertrauens war, dass Gott gut ist und uns Menschen liebt. Ruth fragt Naomi nicht, wer sind denn deine Verwandte in der Stadt? Oder hast du vielleicht irgendwo Beziehungen zu jemandem, der sich um uns kümmern könnte? Oder bei dem ich für gutes Geld Arbeit finde? Ruth beginnt wieder mit einem Schritt des Glaubens und des Vorwärtgehens. Sie bittet Naomi, ihr zu erlauben, dass sie zu den Feldern hinausgeht, und zwar zu den bereits fast vollständig abgeernteten. Und jemand fragt, den sie nicht mal kennt, ob sie auf dem Fremden seinen Feldern nochmal suchen darf, ob sie dort Ehren findet. Ehren zusammenlesen. Womöglich, wenn es draußen heiß ist, eine schwere körperliche Aufgabe. Und dann auf einem Acker, der einem nicht selber gehört, einen Fremden fragen. Wie peinlich. Ruth macht keine halben Sachen. Sie hat sich zuallererst für Gott entschieden und ihrem Glauben lässt sie Taten folgen. Sie ist bereit, dazu beizutragen, dass es vorwärts geht. Sie macht sich Gedanken, wie das funktionieren kann. Für Ruth war das Versprechen, Naomi nicht zu verlassen, mehr als nur darauf zu warten, dass es vielleicht besser wird. Sie hat angepackt und sie blieb ihrem Versprechen treu. Wenn wir uns an der Stelle kurz die Verse Jesu zur Bergpredigt in Erinnerung rufen. Ihr seid das Licht der Welt. Euer Licht soll leuchten vor den Leuten. Was hatte Ruth gewusst von den Gesetzen des Mose? Aber es geht ja noch viel weiter. Denn Ruth hatte das getan, was Jesus in der Bergpredigt aufgegeben hatte. Licht sein in der Welt. Wer war ein Vorbild? Naomi, die genau wusste, was ihre Schwiegertöchter zu tun hatte, als sie auf dem Weg nach Bethlehem waren, nein, wohl eher nicht nachahmenswert. Ruth hatte angefangen, in kleinen Schritten das umzusetzen, was sie in einer wichtigen Entscheidung beschlossen hatte, nämlich Gott nachzufolgen. An welcher Stelle stehen wir? Haben wir eine klare Entscheidung gefällt, es nicht so zu tun wie Orpa, sondern wie Ruth, Gott nachzufolgen? Wenn nicht, finde es raus, ob du das willst. Die meisten von uns stehen in der Nachfolge. Und spannend wird es immer dann, wenn wir uns fragen, mache ich das im Alltag, Licht zu sein? Genau genommen war doch nicht der Punkt der, dass Ruth sich gebückt hat und Strohhalme mit Körner aufgehoben hat. Sondern Ruth war aktiv dabei, für Naomi und sich zu sorgen. Damit hat sie nicht nur an sich gedacht, sondern auch an die anderen. In der letzten Woche hatte ich wieder so ein typisches Gespräch am Kaffeeautomat oder in der Mittagspause. Da sitzt man mit Arbeitskollegen zusammen und denkt so über die Vergangenheit nach. Welcher Arbeitskollege war denn wann da? Und was hat er gemacht oder auch nicht? Der eine oder andere erzählt dann gerne davon, was einer falsch gemacht hat, was schiefgelaufen ist oder wo sich einer blamiert hat. Und mir ging es da öfters auch schon so, dann muss man aufpassen, dass man nicht genau da fröhlich mitmacht. Und über andere herzieht. Jesu Auftrag, Licht zu sein, kann auch mal ganz praktisch heißen, dass man an so einer Stelle darüber nachdenkt, warum ist es denn in der Vergangenheit zu Fehlern gekommen und was können wir in Zukunft besser machen, damit es besser funktioniert. Licht zu sein heißt auch, dass man sich nicht nur rumkommandieren lässt, sondern gute Ideen zu haben, ist eine feine Sache und am besten gleich mit umsetzen. So hat es Ruth auf dem Acker gemacht. Macht es Sinn, einem Menschen, zu dem wir keine Beziehung haben, ihn mit einem Monolog über unsere Weisheiten des Glaubens aufzuklären? Die Antwort ist uns klar, wohl kaum. Und dabei bieten sich uns doch zunehmend mehr Gelegenheiten, anstatt weniger Licht zu sein, Eigentlich getraut man sich ja fast nicht mehr über das Thema Corona zu sprechen. Aber tun sich gerade da nicht Chancen auf? Gibt es nicht den einen oder anderen, der Tage oder Wochen lang in Quarantäne ist und sich nur freuen würde, wenn sich irgendjemand mal meldet, am Telefon, Videochat oder was auch immer, der Zeit hat? Vielleicht gibt es welche, die haben einen positiven Test, sind nicht mal krank, aber wen interessiert es denn schon? Man sitzt tagelang daheim, niemand da. Da wird's dunkel, wenn kein Licht in der Welt scheint. Hätte Jesus wohl solche Fragen an seinen Gegenüber gestellt, wäre ihm das wichtig gewesen? Bist du geimpft? Bist du nicht geimpft? Wir sitzen zusammen in einem Auto. Hast du dich schon mal getestet? Und wenn der Arbeitskollege oder der Schulkollege krank ist, was hat er denn? Wäre es vielleicht nicht doch besser rauszufinden, wie geht's demjenigen? Wie kommt er zurecht? Kann man ihm helfen? Jesus hat 10 Aussätzige nicht weggeschickt, damit er sich zum Schluss nicht bei denen ansteckt und seine Ruhe hat, sondern Jesus hat sie weggeschickt, damit der Priester bestätigt, dass Jesus sie gesund gemacht hat. Somit hat Jesus nicht nur die Aufforderung herausgegeben, Licht zu sein, sondern er hat es auch getan. Die Ruth war fleißig dabei, Ähren zu lesen, auf einem Acker, der ihr nicht gehört hat. Die Knechte und Mägde waren dort auch bei der Arbeit, als der Besitzer kam. Boas heißt er. Und er will auch gleich wissen, zu wem gehört denn diese junge Frau. Der Vorarbeiter der Knechte weiß Bescheid. Das ist Ruth, die Moabiterin, die mit Naemi aus dem fremden Land kam. Boab ruft die Fremde zu sich. Wird er sie jetzt wegschicken oder beschimpfen? Aber Boas macht genau das Gegenteil. Vers 8, er sagt zu Ruth: Hörst du, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich zu meinen Mägden. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Die Ruth kann kaum glauben, dass der Fremde so gut zu ihr ist. Warum schickt er sie nicht weg? Warum nimmt er sie in die Arbeitsgemeinschaft der Knechte und Mägde auf? Und warum sollen seine Knechte Wasser für sie schöpfen? Deswegen fragt Ruth Boas: Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Boas weiß schon Bescheid. Er sagt in Vers 11: Es ist mir alles erzählt worden, dass du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater, deine Mutter, dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du nicht kanntest. Beim Mittagessen ruft Boas Ruth hinzu. Sie soll sich zu ihnen setzen. Sie bekommt mehr zu essen, als sie Hunger hat. Es bleibt sogar übrig. Als die Knechte sich wieder an die Arbeit machen, sagt Boas ihnen, dass sie absichtlich Ähren liegen lassen sollen und dass Ruth auch in den noch nicht abgeernteten Bereichen Ähren lesen darf. Ruth hat von morgens bis abends gut gearbeitet. Zum Schluss klopft sie die Ähren aus, was sicherlich auch anstrengend war. Wie sie den 15 Kilogramm schweren Gerstenkorb nach Hause bringt. Als Naemi sieht, was Ruth zusammengelesen hat, ist auch sie erfreut und überrascht. Sie sagt in Vers 19: Wo hast du denn heute aufgelesen? Wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei der, sich um dich gekümmert hat. Der Boas war ein vermögender Mann. Er stand in einem Verwandtschaftsverhältnis zu Elimelech, dem verstorbenen Mann von Naemi. Das waren nicht zwangsläufig Gründe, dass Boas so freundlich war zu Ruth. Beachtenswert ist, wie der Boas und seine Knechte sich begrüßen, als er am Feld ankommt. In Kapitel 2, Vers 4. Da sagt Boas zu seinen Knechten: Der Herr sei mit euch. Und die antworten ihm: Der Herr segne dich. Schön, wenn Menschen sich so begrüßen und wenn sie in einem Arbeitsverhältnis zueinander stehen und es tun, umso besser. Es zeigt gleich, was dem Boas wichtig ist. Und er wünscht Ruth in Vers 12: Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil vom Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Obwohl wir vom Leben von Boas noch nicht viel gehört haben, wissen wir doch schon eine ganze Menge. Gott hat eine wichtige Rolle gespielt bei ihm. Boas hat Äcker, Knechte, Mägde, Besitz, er war ein angesehener Mann und trotzdem verlässt er sich nicht darauf als tragendes Fundament, sondern er weiß, dass der Segen des Herrn wichtiger ist. Deswegen wünscht er Ruth auch, dass sie von Gott beschenkt wird, weil Boas weiß, dass er selbst von Gott beschenkt wurde. Und deswegen gibt er Ruth auch gerne Essen, Trinken und sie darf auf einem Acker ernten, obwohl sie nicht gesät hat. Das Gottvertrauen von Ruth wird gleich mit 15 Kilogramm Gerste belohnt. Da kann man sich freuen, wie großzügig Gott abrechnet. Und was sagt dann diese traurige, frustrierte Naomi dazu? Fand wohl ein Sinneswandel statt, Vers 20. Gesegnet sei Boas vom Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Naomi erkennt Gnade Gottes wieder in ihrem Leben. Naomi, Orpa und Ruth, alle hatten Entscheidungen getroffen mit teilweise großer Tragweite. Aber Gott hat eine Entscheidung getroffen, die noch viel größer und wichtiger ist. Sie beginnt damit, dass Gott gnädig zu uns ist und dass Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind. Gott ist nicht wie der Wind, der diese Woche geweht hat. Einmal in die eine und dann wieder in die andere Richtung. Er könnte das machen und niemand könnte ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Gott muss niemand fragen, was er tut. Deswegen ist es umso erfreulicher, dass Gott gnädig ist. Naomi geht ins heidnische Land. Naomis Söhne heiraten heidnische Töchter. Und nach all dem beschwert sich Naomi, dass Gott sie gedemütigt hätte. Wir können sehen, wie gnädig Gott war, obwohl Naomi nicht einsichtig Gott um Hilfe bat, hat Gott in seiner Liebe trotzdem geholfen. Er hat ihr Ruth an die Seite gegeben, hat sie versorgt und später hat sie noch Bär bekommen. Ist das nicht erfreulich? Gott macht sein Licht für uns an und da wird es wirklich Tag. Sein Wort gibt Halt und klare Orientierung in einer Zeit der sich ständig ändernden Gesetze, sind seine festen Zusagen doppelte Sicherheit. Auf ihrer Rückreise von Moab fiel Naomi der Weg nicht leicht vom Jordantal hinauf in die Berge Judäas nach Bethlehem, wo sie nach ihrer Meinung mit leeren Händen verbittert ankam, aber danach sie Gott dann beschenkte. Jesus stieg auf einen Berg und hielt die Bergpredigt. Er sprach darüber, Licht zu sein. Dann kam er irgendwann vom Berg herunter und später dann war der Weg doch so schwierig und steil hinauf auf einen Hügel, Golgatha. Da wurde es am helllichten Tag ganz dunkel und Jesus hat alles für uns gegeben, dass wir sein Licht haben an jedem Tag. Ruth hat den Boas in Kapitel 2,10 gefragt, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Boas sagt ihr, dass ihm das Gute, das sie getan hat, berichtet worden ist, dass sie Naomi nicht alleine gelassen hat und mit ihr gegangen ist in das fremde Land. Die Leute haben sich also in Bethlehem erzählt, was Ruth Gutes getan hat. Ruth hat ihr Licht leuchten lassen. Aber wie gehen wir damit um, wenn uns das nicht so gelingt, wenn wir Fehler machen oder versagen? Gott hat Naomi trotz ihrer Fehler nicht fallen lassen. Jesus ist genau dafür gestorben, um für unsere Fehler und Schuld einzustehen und zu bezahlen. Schade wäre es nur, wenn wir an dem Punkt stehen bleiben, an dem Naomi stand, als sie nach Bethlehem kam. Denn bei Gott geht's immer weiter. Er kennt immer den Weg, die richtige Richtung nach vorne. Aber nicht den Satz, ja, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Denn das wäre ein größerer Fehler, wie das, dass einem einen Fehler unterläuft, wenn man was macht. Ruth zog morgens los. Sie wusste nicht, zu welchem Acker. Sie wusste nicht bei wem, sie hatte keine Trümpfe in der Hand. Doch einen entscheidenden. Sie hatte Gott ihr Leben anvertraut und sie war bereit anzupacken. Gott hatte sie zu dem richtigen Acker geführt. Gott hatte sie zu dem richtigen Mann geführt, denn Boas war der, den sie später geheiratet hat. Und Gott hat den beiden Obed als Sohn gegeben. Deswegen sprechen auch die Frauen, die Naomi gekannt haben, in Ruth 4, 14 folgendes. Gepriesen sei der Herr, der dir zu seiner Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Obwohl Naomi in ihrem Leben phasenweise mit harten Tiefschlägen zu kämpfen hatte, bleibt zum Schluss die Freude und der Dank, dass Gott sie gut geführt hat. Der Sohn von Ruth, der Obed, war der Großvater zu David und letztendlich die menschliche Stammeslinie zu Jesus. Es zeigt Gottes guten Plan über viele Generationen hinweg. Bereits in der Zeit der Richter schenkt Gott, dass eine Heidin, die Ruth, beschließt, ihm nachzufolgen. Es entsteht Gutes im Leben von Ruth, im Leben von Naomi, beim Volk Israel, wo David mit Gottes Hilfe viel Gutes bewirkt hat. Und letztendlich wird Gottes Gnade in seinem Sohn Jesus unübersehbar deutlich, den er als Opfer gibt für unsere Schuld. Jesus möchte, dass wir sein Licht leuchten lassen, im Vertrauen und Glauben an ihn, den Herrn, dass er es tun kann und wird. Vielleicht fallen uns ja heute oder morgen ein, zwei Kleinigkeiten ein, wo wir etwas tun können für Gottes Sache oder dass ein Mitmensch Gottes Liebe durch uns sieht und erfährt.